SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Ich freue mich, dass ihr den Weg wieder hierher gefunden habt. Und das sind die Themen, die wir in dieser Ausgabe haben. In Deutschland verschärft sich der Arbeitskräftemangel. Gleichzeitig flüchten viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland, um hier ein besseres Leben zu haben. Eigentlich könnten sie doch die Lücke auf dem Arbeitsmarkt füllen, oder nicht? Warum diese Frage nicht einfach zu beantworten ist, das erfahren wir gleich im Interview mit einem Experten für Migrationsfragen. Außerdem gehen wir mit unserem Reporter in den Weinberg und lernen, was Piwis sind. Und zum Schluss der Sendung nimmt uns unsere Reporterin mit ins schöne Leben nach Hornberg in den Schwarzwald. Wer in Deutschland Asyl beantragt, darf in der Regel frühestens nach 3 Monaten hier arbeiten, denn es hängt vom jeweiligen Status und anderen Dingen ab, ob jemand einen Job annehmen darf oder nicht. Die Regeln und Ausnahmen sind zahlreich, so dürfen zum Beispiel Menschen, die in einer Aufnahmeeinrichtung leben oder aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, nicht arbeiten. In einigen Fällen muss dann auch noch die lokale Ausländerbehörde ihr Okay geben. Das ist viel zu kompliziert, sagen einige und fordern, die Einschränkungen für Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt abzuschaffen. Schaffen oder zumindest stark zu vereinfachen, wie etwa die Grünen, einige FDP-Politiker oder der Städte- und Gemeindebund. Über dieses Thema spreche ich mit Wido Geist-Töne. Er ist Experte für Migrationsfragen am Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, in Köln. Wie bewerten Sie die Forderung, alle Arbeitsverbote für Geflüchtete abzuschaffen?
Grundsätzlich ist eine frühe Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt sehr sinnvoll. Wir sollten da wenig Hürden aufbauen. Es gibt aber so ein paar Punkte, die man beachten sollte. Also bevor jemand am Arbeitsmarkt aktiv wird, muss wirklich seine Identität geklärt werden und es muss feststehen, dass da nicht sehr, sehr kurzfristig eine Ausreise erfolgt.
Das sind aber ja auch wieder bürokratische Dinge, die geklärt werden müssen im Vorhinein. Ist denn diese Bürokratie, die Deutschland immer vorgeworfen wird, ist das denn der Hemmschuh allein dafür, dass viele von den geflüchteten Menschen auch nach mehreren Jahren in Deutschland noch nicht arbeiten?
Die Bürokratie allein ist nicht der Hemmschuh. Ein großes Problem ist, dass viele der Geflüchteten, die zu uns kommen, ein sehr niedriges Qualifikationsniveau haben. Wir haben in Deutschland sehr starke Fachkräfteengpässe, aber im Bereich einfacher Jobs sieht die Arbeitsmarktlage halt anders aus. Und gerade wenn Personen Lücken in der Grundbildung bis hin, dass sie nicht richtig lesen können, haben, dann ist es in Deutschland nach wie vor schwierig, einen Job zu bekommen. Das ist einer der zentralen Hemmschuhe an der Stelle.
Jetzt gab es in den vergangenen Tagen ja auch immer wieder Diskussionen über Sachleistungen statt Geld für Asylbewerber. Ist denn in Deutschland die finanzielle Unterstützung attraktiver als arbeiten zu gehen? Also fehlt da für manche vielleicht auch einfach der Anreiz?
Die finanzielle Unterstützung ist durch einen Mindestlohn nicht attraktiver als arbeiten zu gehen, aber wir haben im europäischen Vergleich doch eine hohe finanzielle Unterstützung. Also von dem her, es gibt einen Arbeitsanreiz, aber der ist natürlich doch weniger stark als anderswo. Sachleistungen sind ein schwieriges Thema, weil sie unglaublich schwer zu administrieren ist und wir da eigentlich dann tendenziell ein riesen Bürokratiemonster aufbauen, das wir ja genau nicht haben wollen.
Fällt Ihnen denn ein Beispiel ein, was in anderen Ländern besser läuft als hierzulande bei der Integration auf den Arbeitsmarkt?
Ein ganz konkretes Beispiel kann ich Ihnen da nicht nennen. Ein wichtiger Punkt sind da tatsächlich die eben doch anderen monetären Anreize. Ich habe in Deutschland zwar, das hat man ja gerade, schon einen Abstand zwischen Lohn und Sozialleistung, aber der ist anderswo natürlich größer.
Hierzulande wird gerne und viel über die überbordende Bürokratie geschimpft. Und auch für Arbeitgeber ist es nicht ganz einfach, Asylbewerber einzustellen. Denn die zuständige Ausländerbehörde muss in einigen Fällen ihr Okay geben. Was könnte denn an dieser Stelle auch für Arbeitgeber vereinfacht werden?
Letzten Endes müssen da alle bürokratischen Schritte, die nicht notwendig sind, wegfallen. Die Prüfung durch die Ausländerbehörde könnte mit Sicherheit, wenn die Asylsuchenden arbeiten dürfen, wegfallen. Aber das ist an der Stelle tatsächlich das einzige große Hemmnis. Wo wir sehr viel mehr bürokratische Hemmnis haben, ist, wenn wir über den Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland reden, wo wir tatsächlich eine Bürokratie haben, die das zu großen Teilen nahezu verhindert.
Die IG Metall hat sich zu Wort gemeldet. Sie hat den Arbeitgebern neulich vorgeworfen, selbst zu wenig für die Integration Geflüchteter auf dem Arbeitsmarkt zu tun. Was würden Sie der IG Metall erwidern?
Das Problem ist, es gibt nicht die Unternehmen, es gibt jedes einzelne Unternehmen, das von völlig unterschiedlichen Voraussetzungen herkommt. In vielen Unternehmen laufen tolle Integrationsmaßnahmen, aber was im Unternehmen möglich ist, hängt eben davon ab, was habe ich für Personen, die diese Integrationsförderung leisten können, wie viele Personen brauchen auch die Unterstützung. Und letzten Endes, Integration ist doch zentral eine Aufgabe von Gesellschaft und Staat und die Unternehmen können da nur unterstützen. Viele, die es tun können, tun das einfach auch. Also man sollte da einfach auch die Unternehmen nicht in eine Position bringen, die sie gar nicht einnehmen können. Eine ähnliche Geschichte hatten wir vor 15, 20 Jahren, als immer gesagt wurde, die Unternehmen müssen aber die Kita-Plätze bereitstellen, wenn sie dann wollen, dass die mitarbeiten. Das ist so eine ähnliche Geschichte. Also da muss man einfach wissen, welche Rolle kann die Wirtschaft haben und welche kann sie eben auch nicht haben, weil viele Unternehmen natürlich auch kleine Unternehmen sind, die das nicht leisten können.
Lassen Sie es uns noch mal kurz auf den Punkt bringen zum Schluss. Wie schaffen wir es in Deutschland, mehr Asylbewerber in Arbeit zu bringen?
Um mehr Asylbewerber in Arbeit zu bringen, müssen an erster Stelle die bürokratischen Hemmnisse fallen. Dann wäre durchaus zu überlegen, im Asylbewerberleistungsgesetz eine Komponente wie im zweiten Sozialgesetzbuch aufzunehmen, dass ich tatsächlich eine Erwartung habe, dass die Personen arbeiten und entsprechend auch grundsätzlich den Zugang zu der Arbeitsvermittlung, wie es eben die Bezieher von SGB II leisten haben. Und dann muss ich die tollen Unterstützungsprogramme bei der Integration, beim Spracherwerb, die es auch jetzt schon gibt, einfach noch weiter ausbauen, noch weiter anwenden.
Sagt Wido Geisthöhne, er ist Experte für Migrationsfragen am Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Die Winzerinnen und Winzer in Deutschland müssen sich mit dem durch den Klimawandel unberechenbar gewordenen Wetter arrangieren. Und auch selbst schauen, was sie zum Umweltschutz beitragen. So verlangt es die EU in einer Verordnung. An einer Stellschraube hat die Winzerin Eva Vollmer aus Mainz schon vor einigen Jahren gedreht. Sie baut pilzresistente Reben an, die weniger gespritzt werden müssen und deshalb deutlich umweltfreundlicher sind. Zukunftsweine nennt sie das Produkt, dessen Vermarktung eine Herausforderung war. Wolfgang Brauer hat die Winzerin im heimischen Weinberg besucht.
Es sind die letzten Tage der Weinlese in dieser Saison für Winzerin Eva Vollmer. Die Chefin persönlich schneidet die verbliebenen Trauben von den Reben in Mainz-Ebersheim. Mit Fachblick erkennt sie die faulen Trauben und entfernt sie sofort. Den Rest sammelt sie in einem großen Plastikbottich.
Genau, und jetzt rein damit. Das sieht man, das ist jetzt auch schon recht voll. Also wenn wir diese große Bütte hier ansehen, dann schaue ich auf 250 Liter Wein in der Folge.
Damit aus den Trauben der Weinjahrgang 2023 wird, müssen die aber erst mal gären. Im Gärkeller hört es sich an wie in einem Konzertsaal. Überall blubbert und kluckert der neue Wein. Die Arbeit im Vineyard ist jetzt für Eva Vollmer abgeschlossen. Nun muss sie sich im Keller ganz darauf konzentrieren, dass der Wein sein besonderes Aroma bekommt. Die 41-jährige Winzerin baut nämlich seit einigen Jahren ganz besondere Weine an. Ihre Rebsorten sind resistent gegen Pilze.
Diese neuen Reben haben die gigantische Eigenschaft, dass sie eben Widerstandskräfte haben gegen diese Krankheit, gegen diese Pilze. Das Geheimnis an diesen Reben ist, dass sie gekreuzt sind, also gepaart aus einer Wildrebe und einer Kulturrebe. Die Wildrebe hat Widerstandskraft und die Kulturrebe ist einfach nur lecker. Und die Kinder dessen, die haben dann diese Superman-Eigenschaften.
Diese Reben müssen jetzt statt 15 Mal nur noch 2-mal im Jahr gespritzt werden, weil die Trauben eine dickere Haut haben. Das reduziert den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft, der nach einer EU-Verordnung bis 2030 ohnehin halbiert werden muss. Außerdem spart es CO2.
80% weniger Pflanzenschutz heißt ja auch 80% weniger CO2-Ausstoß und auch Überfahrt mit dem Traktor. Und das in der Summe ist natürlich gigantisch, heißt aber dann zum Beispiel Sauvignon Gris oder Cabernet Blanc oder Calades Blanc.
Ein kleines Problem haben die Weine von den pilzresistenten Reben, kurz Piwi allerdings. Sie dürfen nicht nach bereits bekannten Rebsorten benannt werden und lassen sich deshalb schwerer vermarkten. Die Bezeichnung pilzresistente Weine liest sich nicht gut auf einem Flaschenetikett. Deshalb nennt Eva Vollmer ihre Produkte Zukunftsweine und wirbt auch mit dem Umwelt- und Klimaschutz. Denn die meisten neuen Weine können sich nur durchsetzen, wenn sie ein eigenes Image haben und sie die Kunden auch kaufen.
Weil das ist der große Knackpunkt. Wenn ich nichts probiere, dann kann ich auch nicht in diese Welt reinrutschen. Und ich probiere erst dann, wenn ich einen positiven Hinweis darauf bekomme. Und Zukunftsweine ist quasi wie der erste Trigger. Wir haben die Chance, gegen den Klimawandel anzutrinken.
Antrinken gegen den Klimawandel. Winzerin Eva Vollmer vermarktet ihre Weine aus pilzresistenten Rebsorten als Zukunftsweine. Ein Beitrag von Wolfgang Brauer war das. Jetzt gehen wir weg von der Zukunft, zurück in die Vergangenheit. Diese leicht angestaubten Werbespots von Trigema, dem Bekleidungshersteller aus Burladingen, die kennt wahrscheinlich jeder. Affe und Chef sind da zu sehen und preisen T-Shirts made in Germany an. Auf mich wirken diese Spots, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen aus der Zeit gefallen, so wie der Trigema-Chef Wolfgang Krupp auch. Der hat sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt gemacht bei seinen Angestellten. Wer im Homeoffice arbeiten könne, der sei unwichtig, so Krupp in einem Interview. Grund für Christopher Zone, ihm unseren nicht ganz so ernst gemeinten Brief der Woche zu schreiben.
Lieber Wolfgang Krupp, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen.
Herr Krupp, ist es nicht etwas affig, immer noch aus dem Homeoffice zu arbeiten?
Wenn einer zu Hause arbeiten kann, ist er unwichtig, haben Sie gesagt. Und Ihnen ist es sehr wichtig, wichtig zu sein. Drum treten Sie auch so gern im Fernsehen auf, meist in Begleitung eines Affen, damit jedem Zuschauer sofort klar ist, wer der Chef ist und wer nicht. Ich finde Sie ja super, Herr Krupp. Ehrlich, in Ihrem Zweireiher und dem Einstecktüchlein wirken Sie wie aus der Zeit gefallen. Das ist der Sylter-Schick der frühen 80er. Ihre Ehefrau haben Sie seinerzeit standesgemäß bei der Auerhahnjagd kennengelernt. Ihr Sohn heißt wie Sie, nur mit Junior hintendran, Wolfgang Krupp Junior. Und erst Ihr Familienbild, Papa verdient und Mutti bleibt bei Kind und Küche, dem Homeoffice vergangener Zeiten. Das ist alles so oldschool. Wie der Begriff Oldschool selber. Ja, wenn ich Sie sehe, Herr Krupp, wärmt Nostalgie mir das Herz, wie weiße Tennissocken meine Füße. Sie sind die Schwarzwaldklinik der Unternehmer, das Golf-Cabrio der Industrie, die Achselbehaarung von Nena unter den Firmenchefs. Mit Ihnen scheint die Zeit so stillzustehen, dass man sich fragt, wie konnten Sie 80 Jahre alt werden? Müssten Sie nicht auf ewig Anfang 50 bleiben? Allerdings, Herr Krupp, der leicht windige Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer hat Ihnen widersprochen. Und das ist Grund genug zu überdenken, ob Sie nicht vielleicht doch recht haben mit Ihrer Homeoffice-Aussage. Es grüßt Sie herzlich Ihr Fan Christoph Azzone. Was habe ich gerade gesagt?
100% Brief der Woche. 100% made im Homeoffice.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Und das ist Caroline Lüdemann. Sie weiß, wie man sich am Arbeitsplatz richtig verhält. Und sie hat auch einen Rat für eine Hörerin aus Baden-Württemberg, die gerne anonym bleiben möchte. Sie arbeitet bei einer Versicherung und dort sind nach Corona die Büroflächen verkleinert worden. Kolleginnen und Kollegen teilen sich jetzt die Schreibtische, betreiben also Desk-Sharing. So, und hier fängt das Problem an. Sie schreibt: Ein Kollege von mir hat seinen Arbeitsplatz schon immer ziemlich unordentlich gehalten, Dokumente drauf verteilt, Kaffeetassen stehen gelassen und so weiter. Ich dachte früher, sei seine Sache, jetzt teilen wir aber manchmal denselben Schreibtisch. Er hinterlässt ihn dann zwar nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber schön ist anders. Meine Chefin hat für sowas kein Auge, die ist in anderen Sphären unterwegs. Wie kann ich also diesen Kollegen bitten, mehr Ordnung zu halten? Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur das Problem unserer Hörerin ist, sondern auch anderen so geht. Und das rät Caroline Lüdemann.
Ich würde vorschlagen, den Kollegen zunächst mal zu loben, auch wenn das jetzt vielleicht im ersten Moment etwas ungewöhnlich erscheint. Aber er hat ja schon Fortschritte gemacht und deswegen würde ich ihn loben, dass das doch ganz gut klappt mit diesem Desk-Sharing, weil, das würde ich jetzt nicht sagen, aber wir wissen ja, dass er seine Ordnung schon verbessert hat. Und daher würde ich auch davon ausgehen, dass er jetzt schon auch ein zutreffendes Selbstbild hat, dass er jetzt nicht unbedingt der Ordentlichste ist. Und das ist ja eigentlich schon mal was ganz Gutes. Selbsterkenntnis ist immer der erste Weg zur Besserung. Dann würde ich aber auf die eigenen Bedürfnisse hinweisen, also vielleicht, dass man eine freie Tischfläche bevorzugt, weil man viel Platz braucht oder ähnliches. Und dann würde ich mich auch jetzt davor hüten, dem anderen die alleinige Verantwortung für das Gelingen, also für diesen sauberen Schreibtisch zu übergeben. Weil wenn das nicht klappt, dann hat man absolut nichts gewonnen. Ich würde lieber versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Konflikten. Also was kann der andere tun und was kann ich tun? Ich glaube nicht, dass wir zu 100% jemals einen Idealzustand erreichen werden. Aber vielleicht hilft es, wenn man vereinbart, die Idee kam mir jetzt spontan, so herumliegende Sachen des Kollegen, sei es jetzt die benutzte Kaffeetasse oder ähnliches, in einem Körbchen, in einer Kiste zu sammeln, damit in Anführungszeichen für den anderen nichts verloren geht. Und wenn der andere dann vielleicht auch Tage später an diesen Schreibtisch kommt, dann muss er halt selber aussortieren oder gegebenenfalls spülen. Also ich würde ihm da auf gar keinen Fall weitere Arbeit abnehmen. Das wäre viel zu bequem. Und da das wahrscheinlich auf Dauer für den Kollegen ein bisschen unbequem sein dürfte, könnte es dann vielleicht doch mittel-, spätestens langfristig betrachtet zu der erhofften Lösung finden.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
So, jetzt kommen wir endlich zum schönen Leben. Ein Generationswechsel im Familienbetrieb ist fast immer eine emotionale Herausforderung. Die Eltern treten ab, die Jungen kommen und machen alles ganz neu, möglichst behutsam und mit viel Fingerspitzengefühl. Ein junges Paar hat genau das getan und nach vielen Jahren Stadtleben in München die Jobs an den Nagel gehängt und das Familienhotel im Schwarzwald übernommen. Dieses muss in einigen Jahren komplett renoviert werden. Bis dahin ist es ein wilder Mix aus alt und neu. Unsere Reporterin Stefanie Geißler hat das Pop-up-Hotel Das schöne Leben in Hornberg besucht und mit dem Betreiberpaar gesprochen.
Für uns ist es manchmal so ein bisschen, und auch für unsere Gäste, dass sie in diesem, sag ich mal, modernen Teil sitzen, in der Lounge und so ein bisschen in die alten Zeiten rübergucken.
Marcel Heinal steht gerade buchstäblich auf der Schwelle zwischen Vergangenheit und Gegenwart. In seinem Rücken stylische Lounge-Möbel, vor ihm eine Bar in Eiche rustikal, komplett mit Barhockern und dem Original-Stammtisch aus der Zeit von Marcels Großeltern. Erinnerung an eine Ära, die er selbst noch als Kind erlebt hat.
Ich weiß noch genau, jeder hatte seinen fixen Platz. Da saß der Renzi, hier saß der Wolfgang, hier saß der Jakob und die waren jeden Abend, 7 Tage die Woche waren die hier und haben immer auch das Gleiche getrunken. Immer ihre 3 Bier, die haben an ihr Geld auch schon abgezählt, passend dabei gehabt, was sie jetzt heute fürs Bier zahlen müssen. Das war einfach eine ganz, ganz klare Routine bei den Leuten.
Genau jenen Geist der alten Zeit haben Franka und Marcel konserviert und neu interpretiert. Letztlich auch, weil sie keine andere Wahl hatten. Als sie vor mehr als 2 Jahren aus München nach Hornberg zogen, stand schnell fest, eine Komplettsanierung ist zu teuer. Sie müssen das alte Hotel Schondelgrund, das Marcels Großeltern 1959 gebaut haben, in seinen Grundzügen erstmal so stehen lassen. Und so wurde die Not zur Tugend. Die alten Zimmer wurden neonpink und neongrün angestrichen. Dafür steht draußen am Rande des Geländes unter Tannenbäumen eine Iglu-Sauna mit Whirlpool, in dem hippes, junges Publikum aus Berlin-Mitte Aperol schlürft. Das Konzept scheint aufzugehen. Auch für Marcels Eltern, die froh sind, dass es weitergeht mit dem alten Schondelgrund.
Natürlich haben wir unsere Auseinandersetzungen definitiv, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die lassen uns hier machen, was wir wollen. Und die sind sich bewusst, das, was sie gemacht haben, hatte ihre Berechtigung, ist aber eine Art von Hotelkonzept, das die nächsten 20 Jahre nicht mehr überleben würde. Und dass wir auch das machen müssen, was zu uns passt und wo wir dahinter stehen, weil sie es genauso gemacht haben.
In München hat Marcel als Marketing-Experte gearbeitet. Seine Partnerin Franka ist Rechtsanwältin. Ein relativ berechenbares Leben mit fixem Einkommen. Das Leben in Hornberg sei auf vielen Ebenen Kontrastprogramm, sagt Franka, die bis eben die gemeinsame Tochter ins Bett gebracht hat.
Ich sage immer, das war wie ein Zeugenschutzprogramm, weil sich eigentlich alles geändert hat, bis auf meinen Namen. Ich habe plötzlich ein Kind gehabt, ich hatte plötzlich mit Marcel zusammen ein Hotel, ich habe nicht mehr in meiner Kanzlei gearbeitet, ich hatte mein gewohntes Umfeld mit meinen Freunden und meiner Familie nicht mehr unmittelbar um mich rum. Das war wie ein Zeugenschutzprogramm, alles war neu, alles war anders.
Ein leidiges Dauerthema, der Personalmangel. Auch in Städten ein Problem, auf dem Land verschärft er sich. 2 Jungs aus Indien konnte Marcel über ein Fachkräfteprogramm nach Hornberg holen. Nach einem halben Jahr sind sie weitergezogen nach Berlin. Auch mit der Küchenchefin war das so eine Sache.
Wir hatten eine Küchenchefin eingestellt während unserer Umbauphase. Die Küchenchefin hat hier angefangen, hat eine Woche hier bei uns gearbeitet und hat 3 Tage vor der Eröffnung mir mitgeteilt, dass sie morgen nach Gran Canaria fliegt, weil sie da eine Wohnung hat. Und da gab es irgendeinen Wasserschaden und sie müsste da jetzt hin. Und damit war sie dann auch weg und ward nie wieder gesehen, bis zum heutigen Tage.
Aber die beiden lassen sich nicht unterkriegen, auch nicht von den wenigen schlechten Google-Bewertungen, meistens von Menschen, die das Konzept nicht verstehen und sich über die spießigen Einrichtungselemente beschweren. Als neulich eine Frau von einer Agentur anrief und anbot, gegen Geld schlechte Bewertungen zu löschen, haben die beiden dankend abgelehnt.
Also ich habe der Dame gleich gesagt, das ist nicht interessant für uns. Wir sind ein Produkt, was bewusst aneckt. Und wenn ich jetzt die schlechten Bewertungen auf Google löschen lassen würde, dann würde ich ein komplett unrealistisches Bild von unserem Betrieb zeichnen.
Leute lieben oder hassen uns. Und das ist was, was auf unserer Seite vielleicht auch etwas gebraucht hat, das zu verstehen und zu akzeptieren, was es jetzt aber umso spannender macht, weil wir eben kein Hotel von der Stange sind und dass es nicht jedermanns Sache ist. Geschenkt.
Franka Wehrhahn betreibt zusammen mit ihrem Partner das Pop-Up-Hotel Das schöne Leben in Hornberg im Schwarzwald und hat dafür ihren Job als Anwältin erstmal auf Eis gelegt. Stefanie Geißler hat diese Geschichte über Das schöne Leben gefunden und uns erzählt. Und damit sind wir am Ende der aktuellen Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Lena Stadler, sag Tschüss und wünsche noch ein schönes Leben.
SWR1 Arbeitsplatz.